paar Tage nachdem wir in Brasilien angekommen waren. Ich hatte auch eine Trauung. Und dann rief Friederike Deeg an, also die damalige Lateinamerika-Referentin, und hat uns gefragt, ja, Josia, Simone, könntet ihr bald jetzt zurückkehren? Weil Corona-bedingt ist es so, wir wissen gar nicht, ob ihr im Mai zurückkehren könnt. Und dann haben wir gesagt, okay, wann wäre das? Ja, so, könntet ihr morgen zurückkehren?
Könnt ihr bald zurückkehren?
Mann, genau. Okay. Und dann haben wir gesagt, also ja, nee, morgen wäre es schon sehr schwierig, aber also vielleicht in der Woche wäre es, könnten wir das noch hinkriegen.
Herzlich willkommen bei Horizontwechsel. Ich bin Song Kim, der Host dieses Podcasts. In diesem Podcast teilen Menschen ihre Geschichten und Erfahrungen vom Unterwegssein, Ankommen, Aufbrechen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr den Podcast auf eurer Lieblingsplattform abonniert, bewertet und ein paar Sterne dalasst. Das hilft uns sehr weiter. Über Feedbacks in den Folgen, beispielsweise als Kommentar auf Spotify, freuen wir uns ganz besonders. In der heutigen Folge habe ich Josia Silbert-Hegele zu Gast. Josias war Pfarrer in Brasilien und ist jetzt mit seiner Frau Simone in Mittenwald tätig. Wir sprechen darüber, warum Josias problemlos innerhalb einer Woche umziehen kann, was sein älterer Bruder und eine Nietzsche-Lektüre mit seinem Theologiestudium zu tun haben und warum es kaum was Schöneres gibt als einen Berggottesdienst in Mittenwald. Hallo Josias, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Song. Freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
Josias, was ist dein Herzensthema?
Ja, also die Menschen, ihre Lebensgeschichten und Gott in Beziehung mit diesen Menschen.
Josias, du bist im Süden Brasiliens aufgewachsen. Dein Vater war schon Pfarrer und deine Mutter Lehrerin. Ist korrekt?
Ja, richtig, richtig. Und ja, es war schon also eine spannende Kindheit. Also dadurch, dass mein Vater Pfarrer war, hatten wir so ein nomades Leben. Also wir sind in unterschiedlichen Orten, da haben wir gelebt und also war sehr, sehr interessant, immer wieder dieses neu in einem Ort zu sein, also neu anzufangen. Und ich glaube deswegen, das hat mich schon so geprägt. Also ich würde sagen, ich bin ein flexibler Mensch. Und das hat aber auch mit dieser Erfahrung zu tun, dieses sich ja neu ankommen und neu zu beginnen. Also das ist so ein Grundthema meines Lebens, würde ich sagen.
Und du hast schon als Kind die Kompetenz erworben, gut umzuziehen.
Ja, genau. Ich war ein Umzugsexperte.
Das heißt, immer wenn es geheißen hat, es geht an einen anderen Ort, dann wusstest du Bescheid, genau, wie packe ich, genau, wie verabschiede ich mich,
genau,
aber auch wie komme ich an.
Ja, ja. Ja, und es hat auch Spaß gemacht, ja, so ganz, also eine Freude, also neu zu beginnen, neue Leute kennenzulernen, neue Orte. Es war ein bisschen abenteuerlich, fand ich.
Was war denn so ein Ort, wo du sagst, da habe ich einen besonderen Bezug dazu? Also da bin ich aufgewachsen oder daran habe ich Erinnerungen, wenn mir jemand die Frage stellt, wo bist du aufgewachsen?
Also es gibt zwei Orte, die für mich eine große Bedeutung haben in meinem Leben und meine Kindheit und Jugend. Und zwar, das ist Florianópolis, das ist so die Hauptstadt von Santa Catarina. Das ist ein sehr schöner Ort, das ist eine Insel mit, also wirklich traumhaft. Und da ist meine Mutter geboren und aufgewachsen. Und das heißt, die Familie mütterlicherseits war da sehr präsent. Und auch da waren wir oft und haben meine Großeltern und Tanten besucht. Und da habe ich auch ein paar Jahre auch gelebt. Also das ist ein besonderer Ort. Und der andere Ort ist Porto Lucena. Und das ist ein Ort direkt an der Grenze zu Argentinien.
Also praktisch auf der anderen Seite.
Tausend Kilometer entfernt von Florianópolis. Obwohl das ist in dem Nachbarbundesland, ne, aber sind über 1000, also die Fahrt war riesig, also keine Ahnung, 18 Stunden mit dem Auto. Und dieser Ort war auch sehr besonders, war sehr idyllisch, sehr klein auch, etwa 6000 Einwohner. Und aber auch sehr schön, also mit Mangobäumen neben der Kirche und ganz vielen tollen Leuten auch so und einen ganz besonderen auch so ein Dialekt sozusagen, ne, war sehr auch mit Spanischen so verwandt, also war ein schöner Ort und da habe ich auch gerne, also hatte ich eine Band und auch mit Freunden Fußball gespielt, es war schön, also wirklich ein toller Ort.
Du hast gesagt, ihr hattet eine Band, was für Lieder habt ihr gespielt?
Ja, also wir haben ein paar, also Kirchenlieder haben wir auch ab und zu gespielt, aber wir haben auch dann in der Kirche gespielt. Aber ansonsten haben wir eher so was Rockiges gespielt, also Guns N' Roses oder Metallica.
Also englischsprachige Lieder.
Englischsprachig, aber auch ein paar brasilianische Lieder auch.
Aber kein Samba?
Nee, Samba nicht. Nee, das haben wir eher.
Du bist also mit diesen Liedern auch groß geworden. Gibt es eigentlich ein Kirchenlied, wo du sagst, das ist so ein Kirchenlied, das fällt mir immer ein, wenn ich so an meine Jugend denke?
Ja, also es gibt einen Komponisten in Brasilien, Rodolfo Guedes Neto, also war Professor für praktische Theologie und der hat ganz tolle Lieder komponiert, also sehr mit tollen Melodie und auch mit schönen Texten und zum Beispiel es gibt das Lied Kyrie Eleison und da war zum Beispiel dieses wir singen, also eine Fürbitte für die Schmerzen dieser Welt, für die Unterdrückung und bitten Gott um Erbarmen und um Veränderung dieser Verhältnisse. Und das war für mich, also da wurde mir bewusst, was bedeutet Kyrie Eleison. Das war ganz, also es ist ein tolles Lied und ja.
Und das hast du noch vor Augen?
Ja, ja.
Das, aber als Band habt ihr das nicht in einer Rockversion gespielt?
Nee, eher so ruhiger dann.
Evangelische Theologie zu studieren ist ja in Brasilien noch ein selteneres Fach, denke ich, noch ungewöhnlicher, als es in Deutschland zu machen. Hast du dich mal mit deinen Freunden an der Schule darüber unterhalten?
Nee, in der Schule war das tatsächlich kein Thema. Also im letzten Schuljahr, dann schon, dann wurde es so greifbarer. Und also ich hatte immer wieder auch gedacht, ich könnte Theologie studieren, aber war unsicher, ob das auch der Weg für mich ist. Und aber im letzten Schuljahr dann habe ich mich auch dafür entschieden und da war auch ein Schüler, ein Mitschüler, der auch mit mir auch angefangen hat, Theologie zu studieren. Er war auch in der Gemeinde sehr engagiert und genau.
Aber die anderen kannten dich auch als Pfarrerssohn und wussten, ach, das passt eigentlich oder der könnte das machen.
Genau.
Das war jetzt nicht ungewöhnlich.
Es war nicht so super überraschend.
Okay. Das lag nicht so. Mit wem konntest du über deine Motivation sprechen damals?
Ja, also mit meinen Eltern schon. Mit meinem älteren Bruder auch. Obwohl das eher, also gar nicht unterstützend, also eher in konfrontativer Form. Also mein Bruder ist Ingenieur und also heute ist er an der Uni so als Professor tätig für Ingenieurwissenschaften. Und das war aber eine ganz gute Auseinandersetzung, weil er mir immer wieder so kritische Bemerkungen gemacht hat. Ja, bist du sicher? Und wir hatten dann auch gemeinsam von Friedrich Nietzsche den Antichristen da
gelesen.
Heute gelesen. Und es war eine ganz, aber ganz tolle Auseinandersetzung, also aber sehr auch, also sehr höflich natürlich, aber sehr intensiv und das fand ich super. Das hat mich aber auch in positiver Form auch noch motiviert, also Theologie zu studieren, auch sozusagen diesen kritischen Blick auch zu haben, nicht nur hier fromm sein und von Jesus reden, sondern auch, was bedeutet Glauben und ist überhaupt der Glaube an Gott vertretbar, ne? Also das fand ich gut.
Also es war eine herausfordernde, aber gute Vorbereitung.
Genau, ja total, das war super.
Wenn man in Brasilien lutherische Theologie studieren will, dann gibt es ja eigentlich nur einen Ort, wo man es machen kann, ne?
Nee, es gibt mehrere. Also in São Leopoldo, da habe ich angefangen. Und es gibt aber in São Bento do Sul auch eine theologische Fakultät. Und in Curitiba gab es damals einen Ausbildungsort für missionarische Dienste, hieß es so. Hm. Genau, aber für mich war es eher klar, São Leopoldo ist der Ort, ja, weil da hatte ich schon, kannte ich Leute, die dort auch studiert haben.
Zum Beispiel dein Vater.
Mein Vater hat nicht dort studiert, also weil mein Vater von der anderen lutherischen Kirche ursprünglich herkam. Also er hat von dieser Missouri-Synode, genau, er hat in Porto Alegre studiert, an der Hochschule für von dieser anderen lutherischen Kirche. Deswegen hat er eine ganz andere, aber das war auch gut. Also.
Aber du wusstest, du willst nach São Leopoldo.
Genau, ja, das war für mich klar, weil ich fand den Ort auch schön. Also.
Ist ja auch in der Nähe von Porto Alegre.
Genau.
Und dann kommt man dorthin an einen Hügel. Das ist eine schöne Einrichtung. Was waren denn damals, das ist gar nicht so lange her, aber was waren denn damals die großen Fragen, als du angefangen hast? Dort an der Einrichtung. Womit hat man sich beschäftigt?
Ja, also eine große Frage war, wie kann man Kirche sein in dieser sehr ungerechten Gesellschaft? Also sozusagen, ich finde das Verhältnis von Reichtum und Armut und wie können wir da Kirche sein? Auch eine Kirche, die diese Botschaft des Evangeliums auch ernst nimmt. Auch sozusagen die Option für die Armen, also die Befreiungstheologie hat schon auch eine ganz wichtige Rolle auch in der theologischen Ausbildung gespielt. Und wie können wir auch eine einladende missionarische Kirche sein? Auch Bewahrung der Schöpfung. Also auch diese Themen haben damals auch eine Rolle gespielt. Und gleichzeitig, was bedeutet evangelisch-lutherische Kirche zu sein und evangelisch-lutherische Theologie zu treiben in diesem Kontext, wo viele Pfingstkirchen da sind, wo das Heil sozusagen in jeder Ecke da angeboten wird für relativ günstige Preise. Also so diesen, ja.
Auch die lutherische Kirche ist ja eine kleine Minderheit.
Eine kleine Minderheit, genau.
Weniger als 1%, ne?
Genau, genau. Und wie kann man sich da also präsentieren auch letztendlich, ne, als Kirche und auch als ernste oder ernstzunehmende Kirche in diesem Kontext wahrgenommen werden? Das waren so Fragen, die damals auch spürbar waren.
Und es hat auch Spaß gemacht, da zu studieren.
Das hat Spaß gemacht. Das war sehr, auch sehr praxisbezogen. Also wir sind dann, wir waren in unterschiedlich, also ich mit Kommilitonen und Kommilitoninnen waren ständig in irgendwelchen Orten, in der landlosen Bewegung zum Beispiel oder im Gefängnis, Gefängnisseelsorge.
Also das war Teil des Studiums, dass man zu den Landlosen ins Gefängnis gegangen ist?
Genau, das war Teil des Studiums, dass man so Mini-Praktika gemacht hat im Rahmen zum Beispiel der Vorlesung für Missiologie oder auch Einführung in die praktische Theologie. Das war auch Teil, das war sehr, sehr praxisnah und das war schön, das war super, weil dann hast du auch sofort gemerkt, das, was du liest in diesen Lehrbüchern, das hat, oder du kannst schon überprüfen, ist es überhaupt praxisrelevant?
Aber ihr durftet überhaupt auch in die Gefängnisse reingehen. Das ist ja eigentlich was Besonderes. Das darf man ja nicht unbedingt als Studierender.
Ja, das war schon sehr, sehr, sehr interessant. Also wir hatten so ein Schreiben von unserem Professor mitbekommen. Ja, die sind da Studierende und wollen dieses Praktikum absolvieren. Und dann war es alles in Ordnung. Da waren wir, das waren ganz tolle Erfahrungen. Wir waren dort in einem Raum und haben mit den Gefangenen gesprochen. Einmal zum Beispiel wurden auch zu ihnen in die Zellen auch eingeladen und wurde dann Popcorn so ganz improvisiert gemacht und wir haben da gemeinsam gegessen, gesungen. Das war schon waren prägende Erfahrungen, auch sehr, sehr existenziell, würde ich sagen.
An der Est in São Leopoldo geht es ja auch ziemlich international zu. Es sind ja auch Austauschstudierende dort. Wo kommen die meisten her? Oder wie war es damals?
Ja, also wie damals waren Kommilitonen aus, also aus Lateinamerika, also aus Chile, aus Kuba, aus Argentinien und also aus Deutschland waren auch so 2, 3 immer wieder da, also zum Austauschstudium.
Deutschland war wahrscheinlich das Land, das am weitesten weg war, wo die Austauschstudierenden herkamen, oder?
Ja.
Und du hast aber in diesem Kontext auch überlegt, in Deutschland zu studieren. War das etwas, was so ganz selbstverständlich war oder was angeboten wurde?
Ja, also es gab diese Möglichkeit, man konnte sich einfach bewerben Und es gab Möglichkeiten in den USA oder in Lateinamerika, Costa Rica, auch Südafrika war eine Möglichkeit. Ich habe aber ganz lange überlegt und ich fand es Deutschland interessant, also als das Land der Reformation und das fand ich faszinierend. Und auch es gab dann die Möglichkeit, in München zu studieren und im Collegium Ecumenicum zu leben. Und das fand ich super. Das fand ich sehr interessant. Und da hatte ich damals 2006 an der neunten Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen teilgenommen. Und diese ökumenische Welt, diese Vielfalt, das hat mich so fasziniert. Da habe ich mir gedacht, das möchte ich vertiefen. Und in München war genau das Collegium Ecumenicum und dann auch drei theologische Fakultäten an einer Universität, ne, also katholische Theologie, evangelische Theologie und orthodoxe Theologie an einem Ort. Also das fand ich super faszinierend. Da habe ich gedacht, da möchte ich studieren.
Also du warst in Porto Alegre bei der Weltversammlung?
Genau,
2006.
Ja.
Und das hat dich inspiriert zu sagen, ich gehe nach München.
Genau, ja, ja.
Du bist ja dann auch 2007
ja.
nach München gekommen,
genau.
ans Collegium Ecumenicum. Aber da war ja was dazwischen passiert, zwischen der Ankunft in München und sozusagen dem Wunsch, überhaupt dahin zu kommen.
Genau, ja. Also ich hatte mich dann beworben und wurde dann angenommen. Und 2006 war Simone, also meine Frau, war damals schon Studentin dann in Brasilien.
Und die kam als Austauschstudentin.
Genau, sie kam als Austauschstudentin und war 2006, also ein ganzes Jahr dort, genau, von der Bayerischen Landeskirche aus. Und das war super, also interessant. Und als ich dann in München war, kam Simone dann nach Göttingen. Und genau, und diese Freundschaft hat sich noch intensiviert. Und
durch die Entfernung auch.
Genau, durch die Entfernung auch. Genau, und dann sind wir auch ein Paar geworden, also in dem Jahr in München dann.
Aber ihr habt euch dann damals schon die ganze Zeit auf Deutsch unterhalten oder wie kann man sich das vorstellen? Oder auch auf Portugiesisch?
Auf Portugiesisch. Also Simone konnte sehr gut Portugiesisch schon 2006 und ich konnte kaum Deutsch, also ganz wenig. Also und deswegen, also eben am Anfang haben wir immer Portugiesisch gesprochen, auch als ich in Deutschland war.
Also du hast trotz deiner Herkunft, du hast ja auch deutsche Vorfahren, ja. Hast du daheim nicht Deutsch gesprochen?
Nee, nein, nein. Also mein Vater spricht ganz gut Deutsch, aber meine Mutter nicht. Und deswegen also meine Muttersprache ist Portugiesisch. Und also zu Hause haben wir ausschließlich Portugiesisch gesprochen. Also ein paar Wörter gab es, die auf Deutsch gesagt wurden. Keine Ahnung, wackelig war ein Wort. Weil das so, genau, gibt es im Portugiesischen nicht so die genaue Bezeichnung. Oder eintunken war auch ein Wort, was auf Deutsch gesagt wurde. Aber das war es eigentlich schon.
Da bist du also nach Deutschland gekommen, hattest Portugiesisch als die Sprache der Freundschaft mit Simone und warst in München. Und eigentlich sagt man ja dann, wenn man am CÖ ist, so ist es ja auch gedacht, man geht nach einem Jahr wieder.
Genau. Und so war es auch. Also nach einem Jahr bin ich dann auch zurückgekehrt nach Brasilien und habe 2008, also in dem ersten Semester in Brasilien, dort studiert. Genau. Und Simone hat mich auch begleitet. Sie war auch ein paar Wochen dort. Sie hatte auch Semesterferien. Und dann musste sie aber zurück nach Deutschland. Genau. Und dann hatten wir ein paar Monate, hatten wir eine Fernbeziehung. Und haben beide gemerkt, das ist doch zu weit, Brasilien und Deutschland. Und haben auch lange überlegt, wie wir das gestalten können, ob Simone, keine Ahnung, nochmal nach Brasilien kommt und dort studiert oder vielleicht ein Auslandsvikariat in Brasilien macht. Aber es war alles sehr kompliziert und hätte auch lang gedauert. Und da haben wir überlegt und haben uns dann dafür entschieden, nee, ich komme nach Deutschland und dort setze ich mein Studium fort. Und dann, genau. Und so haben wir das auch gemacht. Und
das heißt, du konntest dann nach dieser Zeit ja noch gar nicht so gut Deutsch, dass du ohne weiteres studieren konntest,
oder? Doch. Das, also nach dem einem Jahr Also konnte ich nicht super perfekt Deutsch, aber ich konnte schon ganz gut. Also so, dass ich auch diesen Test darf, also diesen Sprachtest auch bestanden habe. Und also ich konnte so ganz offiziell dann an der Uni studieren. Genau.
Und wo bist du dann hingegangen zum Studium?
Genau, dann waren wir, also Simone war in Göttingen und da bin ich dann auch hingegangen und habe im Wintersemester 2008 in Göttingen dann mein Studium fortgesetzt. Musste aber dann auch die Sprachprüfungen auch noch ablegen, also Latein und Griechisch. Hebräisch wurde anerkannt, weil ich zwei Semester in Brasilien gemacht habe. Aber Griechisch, also das Graecum, Latino musste ich noch ablegen. Das war schon eine Herausforderung. Das ist auch lustig, weil Latein haben konnte ich ganz gut verstehen. Also, aber es war schon eine Schwierigkeit, das ins Deutsche zu übersetzen.
Da lernt man ja, wenn man die Sprache in einer anderen Sprache lernt, dann ist es nochmal eine besondere Herausforderung. Ne?
Ja, es war schon eine Herausforderung, aber war auch reizvoll irgendwie.
Aber als du dann in Göttingen warst, war damit die Entscheidung getroffen, ich werde bayerischer Pfarrer?
Ja, also ja, dadurch, dass Simone auch aus Bayern kam und auch bayerische Pfarrerin werden wollte, genau, hat sie vorgeschlagen, ja, vielleicht könnte ich so einen Antrag auf diese Anwärterliste stellen. Genau, und dann kam es auch ein Brief, ja, sie sind verheiratet, deswegen können wir, genau, ist der Antrag dann auch möglich, aber das bedeutet keine Garantie, dass sie auch aufgenommen werden. Genau, also es war genauso mit einer gewissen sehr, also nüchterne Antwort. Aber ich habe mich trotzdem gefreut, dass eine positive Antwort kam, ja.
Und dann hat Simone ja vor dir Examen gemacht,
genau,
oder?
Genau, sie ist auch 4 Jahre älter als ich und hat 2009 oder 10, hat sie dann das Examen gemacht und war dann zum September 2010, begann sie dann das Vikariat in München. Und dann haben wir dann habe ich im Wintersemester 2010 habe ich in München dann das Studium fortgesetzt.
Und hast dann dort auch Examen gemacht? Ich meine, das macht man eigentlich in Ansbach, aber trotzdem hast du dann bis zum Examen in München studiert.
Genau, das, ja.
Hattest du noch Kontakte zu dem Kollegium Ökumenicum?
Ja. Wir haben auch im Norden gewohnt, also in Milbertshofen. Das war gar nicht so weit. Und also von daher, ich kam da ab und zu zum Fußballspielen oder so. Oder ab und zu auch in der Examensvorbereitung war ich dort mit Kommilitonen, haben gemeinsam gelernt. Und auch in der Bibliothek war ich auch dort ab und zu. Genau.
Also, sodass du wieder an die alten Zeiten anknüpfen konntest.
Genau. Da waren auch einige von damals. Oder ja, da war auf jeden Fall eine Verbindung. Oder auch Studierende aus Lateinamerika, die dort gelebt haben. Genau.
Du hast ja vorhin erzählt, wie es war, an der Est in São Leopoldo zu studieren, mit diesen sehr praktischen Bezügen, aber auch mit den Fragen nach dem, wie soziale Gerechtigkeit heute gelebt werden kann, gerade in der Kirche. Wie war das in München? Hattest du da ähnliche interessante Veranstaltungen und Fragestellungen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich fand das Studium schon sehr, sehr interessant, auch wenn das war nicht so ganz direkt praxisbezogen wie in Brasilien, so zumindest meine Erfahrung. Aber es war für mich auch genau das Richtige. Ich glaube, ich habe auch diese Distanz auch gebraucht. Ich glaube, diese Praxisferne sozusagen war gut auch zum Reflektieren, zum Schauen. Also ja, also von daher. Aber auch durch das Vikariat von Simone hatte ich einen Gemeindebezug. Also sozusagen, also ich konnte mir auch vorstellen, was wird in einer Kirche gemacht. Und dort in der Dankeskirche in München waren ganz tolle diakonische Projekte wie Sonntagsküche. Und da konnte ich mir auch schon.
Also Sonntagsküche?
Ja, genau. Also da wurden für Menschen, bedürftige Menschen auch gekocht und gemeinsam gegessen. Das war auch ein tolles Projekt. Und also von daher konnte ich mir schon so vorstellen, was bedeutet Kirche und Gemeinde zu sein in Deutschland. Und das hat mich auch angesprochen.
Und dann hast du ja Examen gemacht und die nächste Idee war schon, wieder nach Brasilien zu gehen.
Genau, also ich habe dann ein Examen, also das erste Examen. Und dann, also dann habe ich das Vikariat absolviert, auch in München, also im Norden von München.
Aber du wusstest da schon, der nächste Schritt ist Brasilien.
Ja, nicht ganz. Also wir hatten auf jeden Fall so die Überlegung, okay, wir wollen irgendwann nach Brasilien. Und dann bin ich auf eine Fortbildung zufällig dem, zu, was heißt zufällig? Aber auf jeden Fall bin ich dem Hans Zeller begegnet. Und ich kannte ihn, also weil ich auch ein Praktikum bei ihm gemacht habe.
Also Hans Zeller war ja damals bei Mission Eine Welt genau. Zuständig für Lateinamerika.
Richtig, richtig, der war, ja. Und er hat mich gefragt, ja, Josias, wann geht ihr nach Brasilien?
So direkt.
So ganz, genau, beim Kaffee trinken, so plötzlich. Genau, und dann habe ich gesagt, ja, das können wir uns schon vorstellen, aber ich weiß ja gar nicht, ist das überhaupt in der ZA, also direkt nach dem Vikariat auch möglich? Der hat gesagt, ja, klar, das ist, schick einfach einen Lebenslauf und dann könnt ihr schon mal darüber reden. Und ich habe dann auch ziemlich bald einen Lebenslauf geschickt und dann kam so ziemlich bald schon eine Reaktion, ja, die Kirche in Brasilien hätte Interesse, dass ihr kommt und also, es ging ziemlich flott eigentlich, genau.
Was hat Simone dazu gesagt? Die hatte das ja.
Ja, sie war schon auch überrascht. Aber sie konnte sich das auch gut vorstellen. Und es war auch für uns ganz passend, weil sie war 3 Jahre in der Gemeinde. Es war sozusagen diese Probezeit. Das war dann auch zu Ende. Ich hatte dann meine Vikariatszeit auch dann. War auch zu Ende. Also war eine ganz günstige Zeit, um was Neues zu beginnen.
Und dann ging es gemeinsam nach Brasilien.
Genau.
Nach Marque de Sousa.
Genau, ja.
Wo ist das nochmal?
Das ist ganz im Süden auch, also in dem gleichen Bundesland, wo die Theologische Hochschule ist. Auch, also Rio Grande do Sul.
Also in der Nähe von São Leopoldo.
Genau, eigentlich. In der Nähe, ja, so etwa. Ja.
Aber ihr seid dahin 100 geschickt Kilometer. Worden.
Genau.
Das war klar, dass ihr dahin geht.
Genau, also wir haben gesagt, okay, wir wollen nach Brasilien. Und dann ging es los, okay, wo wäre eine Stelle? Und die Stelle war frei dann zu dem Zeitpunkt. Und dann hat Hans Zeller uns gefragt, ob wir uns das vorstellen können. Die Gemeinde, etwa 4000 Mitglieder, 2 Pfarrstellen, wobei wir waren dann auf eine Pfarrstelle.
Ihr wart Stellenteiler.
Wir waren Stellenteiler, genau. Und ein Kollege war auch dort, ein brasilianischer Kollege. Genau, und das war... Da sind wir dann hingegangen.
4000, das ist ja auch für deutsche Verhältnisse eine große Gemeinde.
Ja.
Und das heißt, das ist gar nicht Diaspora da.
Nee, das war eine ganz große Gemeinde auch sehr, also der Ort selber war auch sehr evangelisch geprägt. Also die evangelisch-lutherische Kirche war dort die größte christliche Konfession, also größer auch als die katholische Kirche. Ja. Also war schon auch eine interessante Erfahrung, weil sozusagen die evangelisch-lutherische Kirche war die Kirche vor dem wichtigen Platz dort, also war schon sehr prominent und auch, ja, es hat auch eine wichtige gesellschaftliche Rolle gespielt. Ne?
Wie war das für dich? Ich meine, du kannst ja perfekt Portugiesisch, dann dort tätig zu sein. Hast du gedacht, Mensch, es fällt mir leicht oder hast du eher das Gefühl gehabt, das ist mal was ganz anderes?
Ja, es war schon so eine Mischung von Vertrautheit und Fremdheit. Also so zum einen, klar, es war super, auf Portugiesisch zu predigen und auch in den Gesprächen. Und aber gleichzeitig war auch eine ganz andere, ich hatte in Deutschland studiert und es war auch anders. Ne? Und klar, ich bin auch nicht dort direkt vor Ort aufgewachsen. Es war ein Ort, der mir unbekannt war und manche Sachen waren auch fremd, ne?
Würdest du sagen, du predigst anders auf Portugiesisch als auf Deutsch?
Ja, doch.
Wie würdest du das beschreiben?
Vielleicht, ich glaube, ich war, ich habe auf Portugiesisch immer so ein bisschen freier gepredigt. Also auch von den, also die Predigten waren schon gut durchdacht, würde ich behaupten, aber sehr, also sehr frei vorgetragen. Also weil das war auch die, ja, also ich finde so eine hätte ich eine Predigt da geschrieben und so eher vorgelesen, das wäre nicht passend zu dem Kontext.
Also die komplett auszuarbeiten, genau, und dann einfach so vorzutragen.
Genau, genau. Nee, das war eher, und in manchen Orten war eher, also kamen wir oft auch ins Gespräch, also während der Predigt sozusagen. Also das war also
mit den Leuten einfach
mit
so.
Mit den Leuten, ja, genau.
Über den Text oder
über den
oder
Text. Darüber. Ja, ja, genau. Ja, ja.
Also man fängt an zu predigen und dann redet man mit den Leuten.
Genau, genau. Ja, ja, ja. Also keine Ahnung, zum Beispiel der Predigt über den das Gleichnis vom Sämann und dann, ja, wie geht's euch so, wenn ihr, also waren viele Leute in der Landwirtschaft tätig, also wie geht's euch mit dem Säen und so, ne? Und so, und dann haben sie auch ihre Erfahrung da dazu gesagt.
Einfach reingerufen oder wie?
Reingerufen, genau, oder sich gemeldet und aber das war auch eine schöne Erfahrung, war sehr interaktiv, also.
Und ich habe vorhin auch noch mal gehört von dir, dieses Diakonische spielt ja eine besondere Rolle, auch im brasilianischen Kontext. Wie war das dort in Marque de Souza?
Ja, also es gab natürlich so Projekte vor Ort, also direkt, die waren aber schon sehr stark. Also zum Beispiel, ich war auch als Pfarrer, wurde ich in das in ein soziales Komitee so einberufen. Und habe da so mitgewirkt. Das heißt also, man hat so gesellschaftlich gesehen, was ist nötig, welche Aktionen sind vielleicht wichtig. Und auf Dekanatsebene haben wir also Sammelaktionen für Perla Betania. Also das ist so eine Einrichtung, also nicht weit von Marques de Souza, etwa 90 Kilometer entfernt. Und das ist so eine Einrichtung auch von der evangelisch-lutherischen Kirche, die also so ein, also da kümmern sich Leute um Pflege, also Menschen schon, also eine Art Seniorenresidenz, aber auch Menschen mit Behinderung leben dort, in einem würdigen Leben. Und dafür haben wir auch also gesammelt, also sei es Geld oder auch so, keine Ahnung, Hygieneartikel und so weiter. Und das ist auch eine schöne
diakonische. Das war ein Teil dieser Gemeindeaktivität.
Genau, genau. Das war so, ja, also wie unser Dekan hat damals gemeint, also ja, wir als Kirchengemeinde, wir sind Perla Betania, ne? Also, also diese Einrichtung gibt es, weil wir auch als Kirchengemeinde dieses diakonische Herz haben, ne? Also das ist ein Teil von uns und das fand ich, das war wichtig.
Ein diakonisches Herz, das ist eigentlich wunderbar. Ihr seid aber gar nicht so lange dann in Marque de Souza geblieben, sondern recht bald zurückgekehrt, nach 3 Jahren schon.
Genau, ja.
Was passierte da?
Genau, also es war so, also von Mission an die Welt war auch immer der Vertrag, also 3 Jahre. Und man hätte noch einmal also verlängern können. Wir hatten aber überlegt, ich glaube, es wäre ganz gut, wieder zurückzukehren, auch wegen der Kinder. Mhm. Also unsere Tochter war damals dann 9 Jahre alt, also Alena.
Und die ist ja da zur Schule gegangen.
Genau, die ist
also die kann auch sehr gut Portugiesisch.
Super, super. Sie kann fließend Portugiesisch. Sie wurde dort eingeschult. Da war sie dann auch. Also die ersten Schuljahre hat sie dort verbracht. Und genau, und dann haben wir gedacht, okay, das wäre vielleicht ganz gut, wieder nach Deutschland zurückzukehren. Auch also für die familiäre Verhältnisse.
Daheim und, habt ihr aber Deutsch gesprochen oder Portugiesisch? Wie war das?
Ich habe immer Portugiesisch gesprochen, ja, und Simone hat Deutsch gesprochen. Also das heißt, die Kinder, also unser Sohn Lukas, er war damals, 2020 war er 3 oder 4 dann geworden und er konnte auch sehr gut schon auch Deutsch. Und also hat damals sogar besser Portugiesisch gesprochen als Deutsch und manchmal auch so ganz gemischt, das war auch sehr lustig zu hören, genau.
Und dann habt ihr euch entschieden, auch wegen der Schule für eure Tochter, ihr kehrt nach Deutschland zurück.
Genau, genau. Das war, ja.
Ja.
2020,
war das,
ja.
War das ein schwerer Abschied oder war einfach klar, das ist jetzt eine begrenzte Zeit und dann kann man auch zurückkehren?
Ja, ja, der Abschied war eigentlich Corona-bedingt sehr abrupt. Es war so, wir sind im März 2020 hatten wir schon die ersten Gespräche mit Mittenwald. Da hatten wir uns ganz offiziell beworben und hatten sogar ein Gespräch in Deutschland. Wir waren in Deutschland zum Kennenlernen und zum Schauen und auch schon Kindergarten und Schule und so weiter. und sind dann nach Brasilien zurückgekehrt und wollten ursprünglich bis Mai in Brasilien bleiben, weil, das war so der Vertrag bis Mai 2020. Und aber ein paar Tage nachdem wir in Brasilien angekommen waren, ich hatte auch eine Trauung dort, und dann rief Friederike Deeg an, also die damalige Lateinamerika-Referentin, und hat uns gefragt, Josia, Simone, könntet ihr bald jetzt zurückkehren? Weil Corona-bedingt ist es so, wir wissen gar nicht, also ob ihr im Mai zurückkehren könnt. Und dann haben wir gesagt, okay, wann wäre das? Ja, so, könntet ihr morgen zurückkehren?
Könnt ihr bald zurückkehren?
Mann, genau. Okay. Und dann haben wir gesagt, also nee, morgen wäre es schon sehr schwierig, aber...
Übermorgen?
Aber genau, aber ja, aber vielleicht, ja, so vielleicht, also vielleicht in dieser Woche wäre es, könnten wir das noch hinkriegen. Und dann sind wir ziemlich bald, also, aber es war relativ auch leicht zu organisieren, weil, also wir hatten einen Kollegen vor Ort, das heißt, die Gemeinde war betreut, unser Nachfolger war schon gewählt, also es war schon, und der konnte auch sofort zum 1. April auch einsteigen. Das heißt, die Gemeindesituation, also die Stelle war nicht vakant. Ja. Und für uns war auch, also war klar, okay, wir können dann in Neudettelsau sein. Also von daher, und wir mussten nur ein paar Sachen noch erledigen. Und
wie klappt das mit dem Packen? Das geht ja auch nicht.
Genau.
So oder dem Hausrat.
Ja, gut, also dadurch, also wir haben schon sehr reduziert gelebt, also von den materiellen Sachen und viele Sachen, die wir hatten, also im Haushalt, hatte ich von meinem Bruder übernommen, der damals
von deinem älteren Bruder,
von meinem älteren Bruder, mit dem, genau, der war damals in den USA für einen Forschungsaufenthalt und hatte uns Sachen ausgeliehen. Und aber sie waren auch schon mittlerweile wieder in Brasilien und wir konnten dann ihnen die Sachen dann zurückgeben.
Ist ja perfekt.
Genau, es war eigentlich sehr passend. Genau.
Also damals war schon klar, ihr geht nach Mittenwald. Der Name klingt ja schon so ein bisschen nach Diaspora, oder?
Genau, genau.
Mitten im Wald.
Mitten im Wald, genau. Also in Brasilien haben wir auch fast auch mitten im Wald gelebt. Also war es schon sehr landwirtschaftlich geprägt. Und dann Mittenwald, das war sehr, also ein ganz stimmiger Übergang.
Und Mittenwald ist ja auch in einer sehr katholischen Umgebung eigentlich. Das heißt, anders als in Brasilien wart ihr jetzt richtig in der Diaspora.
Genau, und dann waren wir, genau, diese richtige Diasporisation, also viel, ja, also evangelische Minderheit, 10% der Bevölkerung, also deutlich kleiner als in Brasilien.
Also Marques
e Souza, in dem Ort, genau, wo wir waren. Ja, es war eine neue Situation, aber auch sehr, sehr schön auch sehr. Klar, der Anfang war schon schwierig mit Corona und so, also man konnte... Also die ersten Kontakte sehe mit hier, mit Masken und so weiter. Ja, aber war für uns auch als Familie ganz gut zum Ankommen. Also wir konnten uns auf dieses Ankommen wieder zurück und reflektieren, auch konzentrieren. Und deswegen war schon okay. Also es war.
Und eure Tochter wurde ja da nochmal eingeschult.
Das
hat gut geklappt.
Das hat gut geklappt. Also sie war erstmal in Homeschooling. Also wir haben auch eine Zeit in Neudettelsau gelebt, also übergangsweise. Und sie war dann im Homeschooling und danach hat sie noch ein paar Wochen, also das Ende der zweiten Klasse hat sie dann in Deutschland noch gemacht. Und unser Sohn war damals noch zu Hause und hat er dabei im September 2020 war er dann im Waldkindergarten in Mittenwald. Und das hat also auch der Übergang war sehr fließend letztendlich.
Spielt das in der Gemeinde in Mittenwald, wo ihr zusammen Pfarrerin und Pfarrer seid, eigentlich eine Rolle, dass du in Brasilien aufgewachsen bist?
Also immer wieder, es gibt Berührungspunkte. Ne? Also zum Beispiel eine Kirchenvorsteherin hat in Brasilien auch gelebt und wir bekommen auch Besuch aus Brasilien. Unser ehemaliger Kollege war auch schon bei uns und hat auch gepredigt. Also von daher ist schon ein Kontakt da und genau, und auch Thema Partnerschaft. Also wir sind gerade am Aufbauen eine Partnerschaft, also auf Dekanatsebene mit Nordosten Brasiliens und deswegen spielt schon eine Rolle. Genau.
Und du hast auch das Gefühl, dass du dich mit etwas einbringen kannst, was du von deiner Prägung her gelernt hast oder noch eine besondere Form von interkultureller Kompetenz vielleicht?
Ja, ich glaube zum einen diese Empathie für Menschen, die auch aus anderen Orten kommen. Also sei es aus dem Ausland, aber auch aus anderen Teilen Deutschlands. Also ich meine zum Beispiel unsere evangelische Kirchengemeinde in Mittenwald ist sehr von Zugerosten, geprägt ist von Leuten, die sozusagen nicht aus Mittenwald direkt kommen.
Ja,
ne?
Ja.
Und also von daher, ich kann mich da sehr gut hineinversetzen. So, und genau. Und ich finde, das ist auch das Spannende, dass sozusagen diese Leute, die aus unterschiedlichen Ecken kommen, aus dem Ausland, oder auch Touristen, die da sind, dass sie dort in der Gemeinde eine Form von spirituelle Verankerung erfahren. Und das finde ich super interessant. Und
man sagt ja manchmal, dass diese evangelischen Gemeinden in der Diaspora, so nennt man das ja auch witzigerweise, noch ein bisschen bunter und freier sind als in den fränkischen Kernlanden der evangelischen Kirche. Hast du auch diese Beobachtung gemacht?
Das kann sein. Ich kann nicht richtig vergleichen, weil ich auch nie Pfarrer in einer fränkischen Gemeinde war. Aber auf jeden Fall so diese Offenheit, diese Durchmischung, das spüre ich schon. Also sozusagen also diese Denkweise, okay, das war schon immer so und wir sind hier eine sehr traditionelle Gemeinde. Das ist nicht spürbar. Also von daher, ich finde dieses Offene auch, das spüre ich schon.
Mittenwald ist ja auch ein touristisch bedeutsamer Ort und du hast da auch eine besondere Funktion als Tourismusseelsorger, oder?
Genau. Also das ist so ein Schwerpunkt auch unserer Arbeit dort, also Thema Tourismusseelsorge, das heißt auch Angebote für Touristen, also zum Beispiel auch Berggottesdienste haben wir auch regelmäßig. Wir bekommen auch Unterstützung von Kollegen, Kolleginnen, die dort als Urlauber, Pfarrer, Pfarrerinnen sind und auch Angebote für Touristen veranstalten. Das ist eine schöne Arbeit.
Wie ist es dann bei solchen Berggottesdiensten? Kommen vor allem Leute aus der eigenen Gemeinde oder sind das überwiegend Touristen? Kannst du das so ein bisschen abschätzen?
Ja, also es ist gemischt. Also in den Berggottesdienst selber kommen schon, also die Mehrheit würde ich sagen, sind eher Touristen, die ganz bewusst da hingehen oder manchmal auch zufällig am Vorbeischauen sind oder keine Ahnung, oder hören Posaune und dann kommen sie und wollen was sehen. Und also ich finde es eine ganz spannende Form von Gemeindearbeit, ne? Sozusagen dieses zufällig da und auch in diesem besonderen Ort, dieses Staunen über die Natur und dann auch Gottes Wort da hören, Gemeinschaft erfahren, in diesem ganz kurzen Moment und schon eine tolle Erfahrung. Und ich finde es auch interessant, also es gibt dieses Bibelwort, seid gastfreundlich, ne? Mhm. Und gastfreundlich, wenn man im griechischen Text schaut, also Xenophilie, und man könnte auch mit Fremden freundlich, ne? Aber ich finde auch eine tolle Botschaft oder auch ausländerfreundlich oder sozusagen. Auch das passt, finde ich, sehr, sehr gut dazu.
Auch zu diesen Berggottesdiensten.
Auch zu diesen Berggottesdiensten, genau.
Weil die Leute einfach so dazukommen oder?
Genau, sie können einfach dazukommen, ne? Also sagen, es ist eine Kirche mit offenen Wänden, ne? Also sagen, da sind keine Wände und keine Einwänden.
Keine Einwände.
Also, genau, das finde ich eine tolle Sache.
Mittenwald ist ja auch bekannt für Instrumentenbau. Es gab mal so eine Sendung im Bayerischen Rundfunk, die hieß, glaube ich, vom Karwendel zum Mittenwald oder so, ne? Vor Jahrzehnten. Und da ging es auch immer darum, dass da so eine lange Instrumententradition ist in Mittenwald. Was merkt man davon noch?
Ja, also ganz viel. Also die Instrumentenbauschule, da wird Geigenbau gelehrt oder aber auch andere Instrumente werden dort gebaut oder gelehrt, wie man diese Instrumente baut. Also das merkt man zum einen, da sind viele Schüler, Schülerinnen, auch aus dem Ausland, weil das ist eine sehr renommierte Schule. Und im Gottesdienst merkt man auch, das sind, und wir haben zum Glück auch einen Chor, Cantorix heißt der Chor, der wird von unserem Kirchenmusikdirektor Wilko Osterbach-Lochner geleitet. Und dieser Chor besteht aus Schüler und Schülern von der Instrumentenbauschule.
Ach.
Und das ist super spannend. Und
die, also die, junge Leute.
Junge Leute, die genau auch gelegentlich, also bei Kantatengottesdienst oder im Gottesdienst oder Konzerte veranstalten. Also von daher ist, ist ja schon ein reger Austausch. Also, und wir profitieren auch von dieser Kultur der, des Geigenbaus auch.
Also es kommen auch viele Geigen vor im Gottesdienst, oder?
Ja, also schon. Also klar, die Orgel ist weiterhin eine, das präsenteste Instrument im Gottesdienst.
Und die Posaunen beim Berggottesdienst.
Genau, und Posaune oft, genau. Oder? Genau, aber Geige und auch Cello und Bratsche und so weiter, alles, das kommt auch im Gottesdienst oft vor. Und das ist auch schön, also diese Vielfalt der musikalischen Gestaltung.
Gibt es eigentlich Brasilianer im Mittenwald?
Ja, ein paar, also so, ja, also vielleicht 10 oder ungefähr, also einen, genau, also auch ein Geigenbauer ist dort, Pietro Ferramonte, und auch ein Soldat, Bruno ist dort, ich als Pfarrer und auch ein paar andere brasilianische Familien, die im Tourismusbereich arbeiten, also es sind nicht so die große brasilianische Community, aber sind schon einige.
Aber das zeigt, dass es schon ein sehr internationaler Ort ist.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das sind auch mehrere Nationalitäten. Oder im Gottesdienst merkt man auch, das sind oft Besucher aus den USA, aus den Niederlanden, aus der Schweiz, also aus unterschiedlichen Ländern sind auch dort. Und auch das finde ich schön. Also wirklich, also ist gar nicht so hier klein, dörflich, sondern wirklich sehr offen. Also das merkt man klar im Sommer ganz besonders, wenn der Tourismus Hochkonjunktur hat, aber auch während des Jahres sind viele Menschen aus unterschiedlichen Prägungen auch da.
Also eine absolute Empfehlung, auch außerhalb der Tourismussaison mal hinzufahren.
Auf jeden Fall, definitiv.
Josias, wir machen ja diesen Podcast auch ein bisschen, um aufmerksam zu machen auf Projekte, die unterstützenswert sind. Wenn du 800 Euro zum Verschenken hättest, wofür würdest du dieses Geld geben? Für den Bereich Bildung, für medizinische Hilfe oder für diakonische Arbeit?
Das ist eine gute Frage. Ich würde jetzt spontan sagen, diese diakonische Arbeit, also zum Beispiel auch Pella Betania, das ist eine, auch wird auch von Mission eine Welt unterstützt. Also das ist, das machen sie eine ganz, ganz besondere Arbeit, also sehr menschennah, sehr also orientiert an der Nächstenliebe. Und also das ist etwas, was so wirklich, man merkt, da ist, ja, also so, dafür brennt mein Herz auch. Genau.
Wunderbar. Du bist ja auch schon viel rumgekommen. Und wenn du so darauf schaust, auf deine Reisen, Begegnungen, Stationen, welche der folgenden drei Fragen würdest du gerne beantworten? Wofür bist du dankbar? Was macht dich nachdenklich? Was gibt dir Hoffnung?
Es gibt mir Hoffnung, wenn ich zum Beispiel Menschen in der Gemeinde sehe, die sich mit vollem Herzen engagieren. Also das finde ich also wunderbar, also sei es in diakonischen Projekten oder in der Jugendarbeit mit kreativen Jugendgottesdiensten oder, keine Ahnung, so ein musikalisches Krippenspiel oder so. Wir machen was für die Senioren. Also ich finde, das ist ganz toll. Das merke ich zum Beispiel bei unserem Kirchenvorstand. Also wie schön ist, wenn die Leute motiviert sind, wenn sie was gestalten, was bewirken wollen und diese Selbstwirksamkeit erfahren. Und wie, das hat auch eine Wirkung in allen Bereichen, also auch im persönlichen Bereich, in der Gesellschaft. Und das gibt mir Hoffnung, auch wenn sozusagen manchmal liest man, ja, hier Mitgliederschwund und so weiter und die Kirchen schrumpfen und so weiter. Und das gibt mir Hoffnung, wenn ich merke, da an der Basis, da sind viele Menschen, die mit vollem Herzen in der Kirche und in der Gesellschaft engagiert sind. Und ja, das finde ich sehr hoffnungsvoll.
Vielen Dank, Josias, für das schöne Gespräch.
Danke, Song.
Das war Horizontwechsel, der Podcast von Mission Eine Welt. Um keine weitere Folge zu verpassen, könnt ihr den Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren. Und wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich über eine Bewertung. Ade und bis zum nächsten Mal. Bleibt behütet. Dieses Format wurde gemeinsam mit meiner Kollegin Katrin Bauer entwickelt. Hast auch du Lust auf einen Horizontwechsel? Oder kennst du jemanden, der oder die über den Tellerrand schauen möchte? Wir suchen euch für unser Team für einen Einsatz weltweit oder in Bayern, für kürzere oder für längere Zeit. Aber auch mit einer Spende kannst du etwas bewirken. Ihr findet uns auf Instagram, Facebook und unter mission-einewelt.de. Schreibt doch gerne eine Mail an podcast.mew@mission-einewelt.de.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.